Bauer, der ist an einem ganz gewöhnlichen Tag in seinen Hühnerstall gegangen, aber an diesem besagten Tag ist er fast wieder rückwärts rausgefallen, denn, oh Wunder, er sieht, eine Henne hat ein goldenes Ei gelegt. Oh, denkt der Bauer sich, was ist das denn? Ein goldenes Ei? Wie kann das denn sein? Was mache ich jetzt damit? Kann ich ja nicht essen, kann ich ja nicht kochen. Überlegt er sich, was mache ich jetzt? Und dann geht er in das Dorf zu einem Spezialisten und lässt das begutachten. Und, oh Wunder, das Ei hat einen sehr hohen Goldgehalt. Und der Bauer denkt sich, naja, was mache ich mit dem Gold, mit dem goldenen Ei? Und verkaufe ich das? Und er erhält auch eine betrachtliche Summe dafür. Bauer freut sich, hat jetzt mehr Geld, kann sich schöne Sachen kaufen für sich und seine Familie. Und am nächsten Tag geht er wieder in den Stall. Oh Wunder, hat die Henne wieder ein goldenes Ei gelegt. Ja, klasse, das kann ich wieder verkaufen. Aber vielleicht nehme ich diesmal ein bisschen mehr dafür, weil ich weiß ja jetzt ungefähr, wie viel das wert ist. Und ich verkaufe das wieder. Und so geht das einige Tage und Wochen. Der Bauer kann sich mehr leisten, sein Lebensstandard steigt und ein Lebensstandard, der sich erhöht hat, erfordert ja auch mehr Geld, laufende Kosten. Und irgendwann denkt sich der Bauer, wäre doch besser, wenn die Henne zwei Eier legen würde. Hätte ich ja mehr Gold, mehr Geld. Aber die Henne legt jeden Tag immer nur ein Ei. Eines Tages wird der Bauer ungeduldig und er denkt sich, vielleicht ist ja in der Henne, in ihrem Bauch sind da mehrere Eier, 10 auf einmal. Oder vielleicht kann ich herausfinden, wie die Henne das macht, wie die das produziert. Und dann kann ich das auch bei anderen Hennen anwenden. Und es ändert sich aber nichts, die Henne legt jeden Tag nur ein Ei. Einen Tag wird der Bauer ungeduldig, geht in den Stall, schlachtet die Henne, teilt sie in zwei Teile, guckt rein, ist nichts drin. In unserem heutigen Bibeltext geht es auch um einen Bauern. Der allerdings wird uns als ein positives Beispiel dargestellt, von Jakobus. Und unser heutiger Bibeltext ist sehr herausfordernd und auch sehr harte Kost. Wir schauen mal, was wir damit machen können. Aber ich lese ihn uns erstmal vor. Jakobus Kapitel 5, die Verse 7 bis 11 und ich lese zunächst mal Vers 7 und 8. Da heißt es, haltet nun also geduldig aus, Geschwister, bis der Herr wiederkommt. Denkt an den Bauern, der darauf wartet, dass auf seinem Land die kostbare Ernte heranreift. Ihretwegen fasst er sich in Geduld, bis der Herbstregen und der Frühjahrsregen auf das Land gefallen sind. Fasst auch ihr euch in Geduld und stärkt eure Herzen im Glauben, denn das Kommen des Herrn steht nahe bevor. Jakobus schildert uns hier das Bild von einem Bauern. Der geht ganz gewöhnlich auf den Acker, auf seinen Acker. Und in Israel ist es halt so, der Frühregen ist im Oktober und November. Und der macht den Boden eben weich. Der macht den dann, das ist die Vorbereitung, dass man gut sehen kann. Ja. Und zu dieser Zeit, im Oktober und November, geht der Bauer und er streut den Samen auf den Acker. Keine Sorge, ich saug das gleich wieder auf. Und was macht der Bauer dann? Gar nichts. Er setzt sich hin, vielleicht, und er wartet einfach. Und zwar, bis der Frühregen kommt. Und das ist dann März, April. Das bedeutet, ein halbes Jahr lang sitzt er da und wartet nur und chillt. Und dann sagen wir doch, ein halbes Jahr lang macht er nichts. Ist doch unproduktiv. Doch inaktiv. Ist doch faul. Und Jakobus sagt, dieser Bauer ist ein Vorbild. Wie kann das denn sein? Ein halbes Jahr lang. Und da nimmt er nichts. Versucht er nicht irgendwie den Acker noch mehr zu bearbeiten, dass der besser wird, um noch mehr daraus zu holen? Aber denken wir an die Geschichte von dem Bauern mit dem goldenen Ei. Was hat seine Aktivität, was hat seine Ungeduld gebracht? Es war nicht nur nicht produktiv, was der Bauer mit der Henne gemacht hat, dass er sie geschlachtet hat. Es war kontraproduktiv. Hat sein Kapital, sein Vermögen, das, was er hat, das hat er vernichtet, kaputt gemacht, zerstört, wegen seiner Ungeduld, wegen seiner überhasteten Aktion. Und dieses Prinzip, zunächst mal, mit dem Bauern und dem goldenen Ei, das kann man auf so viele Dinge in dem Leben anwenden, dass manchmal das Nichtwarten, die Aktivität unproduktiver ist als das Warten. Als ich noch als Student bei der Isabellenhütte gearbeitet habe, habe ich da auch Schicht geschoben und dann stehst du an der Maschine und die Maschine produziert und eine Maschine hat ja auch Verschleiß und die muss dann auch irgendwann mal gewartet werden, sauber gemacht werden. Und dann ist ja so, die Maschine produziert und jeder Mitarbeiter will ja auch seine Stückzahl erreichen, ja, dass der Chef sieht, oh, der hat viele Stückzahlen geschafft. Und was machen die Mitarbeiter, wenn die jetzt zum Beispiel eine Stunde vor Feierabend sehen, oh, ich muss meine Maschine eigentlich warten und sauber machen und ich habe nur noch eine Stunde Zeit und dann ist ja der Nächste dran mit der Schicht. Dann sagt er sich, naja, weißt du was, ich lasse sie weiterlaufen, ich krieg mehr Stückzahl, dann kommt der Chef und sieht, oh, das hast du gut gemacht, du hast viel produziert und der andere, der nach mir kommt, der kann die dann schön sauber machen und warten. Und dann kommt der Chef und fragt, ja, warum hast du denn nicht so viel geschafft wie der andere? Und so sagt man dann, naja, ich warte die Maschine nicht, ich lasse sie weiterlaufen. Und dann wird die überlastet. Dann nutzt sie sich ab bis zu einem Punkt, wo die dann irreparabel kaputt ist. Das habe ich einem Freund von mir erzählt, diese Anekdote. Da hat er gesagt, genau damit verdiene ich mein Geld. Ja, dass die Leute die Maschinen kaputt machen, weil die nicht warten wollen. Aber das Prinzip können wir auch auf andere Lebensumstände anwenden, auf Beziehungen. Der Bauer mit dem goldenen Ei, der wollte nicht die 24 Stunden Zeit investieren, dass ein Ei nur rauskommt. Er wollte irgendwann immer mehr, die Gier. Und er wollte das goldene Ei haben, ohne Zeit da rein zu investieren. Und wie ist das denn bei uns in unseren Beziehungen, in der Ehe? Wenn ich nicht meine Zeit und Aufmerksamkeit da rein investiere, wie kann ich dann erwarten, dass ich davon Gewinn, ein goldenes Ei bekomme? Ich investiere nichts in meine Ehe, ich erwarte aber, dass ich dann auf einmal Quality Time habe mit meiner Ehefrau, dass alles gut ist. Oder ich investiere nicht in die Beziehung zu meinen Kindern. Und dann erwarte ich aber, dass meine Kinder sich mir anvertrauen und mit mir reden und mir ihre Bedürfnisse erzählen. Das machen die dann nicht, wenn ich mich nicht in die investiere und denen Aufmerksamkeit schenke. Dann kann ich das nicht erwarten, auf einmal ein goldenes Ei zu bekommen. Oder wie ist das in unserer Beziehung mit Jesus, mit Gott? Ich habe in der Woche keine Zeit mit Jesus zu verbringen, mit Gott zu verbringen. Aber dann komme ich am Sonntagmorgen hier hin und erwarte, dass ich dann vom Worship und von der Predigt und so weiter hier mir morgen goldenes Ei abholen kann, Gewinn haben kann. Und das funktioniert nicht. Und der Jakobus schildert uns den Bauern, der Geduld hat, als ein Vorbild. Weil das Warten in dem Fall produktiver ist, als die überhastete Aktion. Aber was möchte denn Jakobus seinen Zuhörern hier vermitteln? Was ist denn der Lebensumstand von seinen Adressaten, an denen er diese Worte richtet? Und Jakobus beginnt ja seinen Abschnitt mit, haltet also geduldig aus. Und diese grammatische Konstruktion, das ist eigentlich etwas, wenn man eine Schlussfolgerung ziehen möchte. Und diese Schlussfolgerung zieht er aus dem Abschnitt davor. Und im Abschnitt davor geht es um die sogenannte Warnung an die Reichen. Was ist damit gemeint? Ja, Und zwar ist das eine Warnung nicht an Menschen, die viel Geld haben, sondern Menschen, die einen gewissen Lebensstil an den Tag gelegt haben. Menschen, die sich auf Kosten von anderen bereichert haben und einen ausschweifenden Lebensstil geführt haben, sich ihren Begierden hingegeben haben, ein dekadentes Leben geführt haben. Ich lese mal das kurz vor, die Verse 4 und 5, dass man sich ja was darunter vorstellen kann. Da heißt es, schlimmer noch, den Arbeitern, die eure Felder bestellten, habt ihr den Lohn vorenthalten. Ein Unrecht, das zum Himmel schreit. Die Hilferufer derer, die eure Ernte einbrachten, sind dem Herrn, dem allmächtigen Gott, zu Ohren gekommen. Ihr habt hier auf Erden ein Leben in Luxus geführt und habt euch dem Vergnügen hingegeben. Ihr habt euch alles gegönnt, was euer Herz begehrt, und habt euch damit höchstpersönlich für den bevorstehenden Schlachttag gemästet, den Tag des Gerichts. Ihr habt Unschuldige verurteilt und getötet, Menschen, die sich nicht gegen euch zur Wehr setzen konnten. Paulus stellt hier eine Gruppe von Menschen dar, die diesen Lebensstil führen. Und er sagt, okay, auf sie kommt der Tag des Gerichts zu. Und Jakobus möchte seine Zuhörer eben auf den Tag des Gerichts vorbereiten, damit es ihnen nicht so ergeht wie jetzt dieser Personengruppe. Aber noch etwas. Warum erzählt ihr dieses Gleichnis mit dem Bauern, der wartet? Stellt euch mal vor, ein Mensch, der sowas macht, der sich auf Kosten von anderen bereichert. In der damaligen Gesellschaft gab es ja Sklaven. Und in der Gemeinde sitzt jetzt jemand, der ist so, zum Beispiel der Lothar. Ich bin ein Sklave vom Lothar. Der Lothar ist ein Großgrundbesitzer, der hat viele Sklaven und der beutet mich so richtig aus. Wenn ich mal 5 Minuten Pause mache, kommt er mit der Peitsche, steh auf, mach weiter, du Faulenzer. Und ich krieg nur einen ganz geringen Lohn und er bereichert sich, er sitzt da, kann festspannen, kann Fleisch essen. Und am Sonntag sitze ich aber neben dem hier in der Gemeinde. Denn man geht davon aus, dass diese Personen auch in der Gemeinde waren. So. Und was machen wir jetzt? Was sagt Jakobus seinen Zuhörern? Wenn du unter so einem Herrn leidest, rebellier gegen den, sei aktiv gegen den, starte einen Boykott. Nein, er sagt, wenn du in dieser Situation bist, wenn du unter einem ungerechten Herrn leidest, wenn du ausgebeutet wirst, wenn du versklavt wirst, sei geduldig wie der Bauer. Das ist aber schon etwas sehr Unerwartetes, was Jakobus uns hier sagt. Weil wir denken doch, Gott will uns befreien aus der Ungerechtigkeit. Er will, dass wir da rauskommen. Und der Bauer, der seine Situation einfach annimmt, wo Jakobus sagt, ja, wenn du unter einem ungerechten Herrn leidest, dann nimm deine Situation an und ertrage die geduldig. Was ist das denn? Das ist doch nicht vorbildhaft, das ist doch nicht heroisch. Anders war es bei Spartakus. Spartakus, der hat gegen das System rebelliert. Der hat einen Sklavenaufstand gemacht. Und er hat eine Armee aufgebaut und hat den Römern mal gezeigt, wo es lang geht. Am Ende wurde der Aufstand leider niedergeschlagen. Aber Jakobus sagt hier, sei nicht wie Spartakus. Verfalle nicht in den Aktionismus. Rebelliere nicht gegen das System. Keine Revolution. Sondern der sagt, Edgar, wenn der Lothar dich so behandelt, nimm das an. Investiere dein Vertrauen und deine Hoffnung in mich. Sehe den Samen, also dein Vertrauen, investiere das in den Acker vom Reich Gottes in mich. Und um das auszuhalten, in so einer Situation einfach geduldig das zu erleiden, gibt Paulus uns ja Motivationsschübe, sogenannte Motivationsspritzen. Und die eine ist dieses Beispiel mit den Bauern und dann eben der Ausdruck, die Begründung für die Motivation, das zu ertragen ist, der Herr kommt wieder. Der Herr kommt bald wieder. Und was bedeutet das? Hat Jakobus wirklich gedacht, Jesus ist bald wieder da? Wollte er wirklich sagen, ja, kein Stress, also passt mal auf, so in 2 bis 5 Jahren kommt Jesus wieder und deswegen sollst du jetzt auch nichts unternehmen, wenn du in einer ungerechten Situation bist und leidest? wenn du ausgenommen wirst, wenn du misshandelt wirst, wenn du schikaniert wirst, sagt Jakobus, nee, das sollst du einfach nur ertragen, weil Jesus kommt eh bald wieder. Nein, denn Jakobus wusste auch, dass es sich noch lange hinziehen kann, bis Jesus kommt, sonst hätte er ja das Gleichnis mit dem Bauern nicht erzählt. Aber dieser Ausruf, der Herr kommt bald, damit will er eine Einstellung in den Leuten hervorrufen. Damit will er sagen, setze deine Hoffnung auf Jesus Christus. Investiere dein Vertrauen in ihn. Es geht nicht darum, festzustellen, Jesus kommt in 10 Jahren wieder, in 15 Jahren wieder und was muss dann alles noch passieren? Ja, die Zeichen der Endzeit. Das ist nicht, worum es hier bei dem Kommen des Herrn geht, sondern er sagt, mach dich bereit, sei ready, instant, jetzt. Ab jetzt sei bereit, dass Jesus wiederkommt. Egal, ob es jetzt noch 50 Jahre dauert oder 100. Und Jakobus hat hier seinen Zuhörern eine Anweisung gegeben, wie sie sich in ihrem Leben nach außen hin verhalten sollen. Ja, wenn ich jetzt auf der Arbeit vom Chef schlecht behandelt werde, ausgenommen werde, von meinen Arbeitskollegen gemobbt und schikaniert werde, wenn ich vielleicht zu Unrecht an einer Krankheit leide, die mir mein Leben zerstört, wenn ich Streit oder Stress habe in der Familie, weil ich vielleicht da auch ungerecht behandelt wurde, weil ich nicht so viel Erbe gekriegt habe wie meine Schwester oder mein Bruder. Das sind Situationen, in denen wir diesen Druck verspüren, ungerecht behandelt zu sein, in einer Situation sind, wo das Leid und der Schmerz drückt. Und dann sagt eben Jakobus in diesem ersten Teil, kein Aktionismus, nicht mit eigener Gewalt versuchen, sich daraus zu kämpfen, sondern investiere das, was du hast, deine Hoffnung, dein Vertrauen in mich, sehe den Samen und dann warte. Auch Jesus hat in seinem Evangelium dieses Bild vom wartenden Bauern als ein positives Beispiel dargestellt. Und jetzt geht es aber um eine andere Szenerie in Vers 9. Da heißt es nämlich, klagt und murrt nicht gegeneinander oder seufzt nicht gegeneinander, damit Gott euch nicht verurteilen muss. Denkt daran, der Richter steht vor der Tür. Jetzt kann man denken, dieses Klagen und Murren oder Seufzen bezieht sich auf diese Situation von den Menschen damals, die unter diesen ungerechten Herren gelitten haben. Aber das Seufzen hier und das Klagen ist sehr allgemein gemeint. Klagt nicht einander an. Seit ich mich etwas mehr für Gemeinde beschäftige oder interessiere, so seitdem ich 16, 17, 18 bin, kann man fast denken, eigentlich ist doch die Hauptbeschäftigung von uns über Gemeinde zu klagen und zu murren und sich zu beschweren. Also wenn ich dann am Mittagstisch gesessen habe mit meiner Familie, dann wurde dann halt über den Gottesdienst geredet und wie hat der das falsch gemacht und wie hat der das falsch ausgelegt und wie hat der eine falsche Lehre und so weiter und so fort. Das ist doch, wenn wir nicht jetzt hier gerade in der Gemeinde sind, ist das doch fast unsere Hauptbeschäftigung nebenher. Habe ich so den Eindruck manchmal. Und ich schließe mich damit mit ein. Jakobus sagt hier, klagt und euch nicht gegeneinander an. Murrt nicht und seufzt nicht. Das Seufzen beschreibt hier eine Situation, in der ich stecke und die nicht meinen Erwartungen und nicht meinen Vorstellungen entspricht. Und das hier gegeneinander, das betont eben schon nicht nur, dass man jetzt sagt, okay, ich finde, der macht das schlecht oder so, sondern das betont schon wirklich eine Feindschaft. Das bedeutet, man ist so richtig gegeneinander. Man ist sich feindselig gesinnt. Und dann sagt Jakobus, passt auf, Freunde, der Richter steht vor der Tür. Wenn ihr das macht, wenn ihr euch gegeneinander anklagt und ständig beschwert und gegeneinander seid, dann zieht ihr euch das Gericht zu. Da kann man jetzt denken, wie kann das denn sein? Ich dachte, wenn ich an Jesus glaube, dann bin ich gerettet. Dann komme ich doch nicht ins Gericht. Steht doch da. Römer 8, Vers 1. Wer in Christus ist, kommt nicht in die Verdammnis, oder wer an mich glaubt, kommt nicht ins Gericht. Also ist doch egal, was ich mache, wie ich lebe, wie ich mich verhalte. Kann mir doch nichts passieren. Der Apostel Paulus spricht in 2. Korinther 5 davon, dass wir alle einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen, wo alles offengelegt wird. Wo ich vor Jesus stehe, wo ich nackt vor Gott bin. Nackt vor Jesus, wo der alles sieht. Alle meine Gedanken, alles meine Geheimnisse, alles, was ich getan habe. Und dann wird jeder den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat. Ob es gut war oder böse. Und um das mal ein bisschen modern zu formulieren, wir werden alle vor Jesus kommen. Und da wird es mal mindestens ein Reflexionsgespräch geben, sage ich mal so. Dass Jesus mit mir über mein Leben reflektiert, dass der sagt, warum hast denn du das so und so gemacht? Warum hast du denn dein Herz hart gemacht? Hast hier jeden Sonntag gehört, du sollst vergeben. Du sollst nicht Feind sein mit deinem Bruder. Und du denkst, ja, der andere hat den Fehler gemacht. Der muss anfangen, sich bei mir zu entschuldigen. Das ist übrigens das Gegenteil vom Evangelium, wenn man so denkt. Und wenn wir jeden Sonntag hier hinkommen und machen unser Herz hart, für was kommen wir dann noch hier hin? Dann wird Jesus mich fragen, warum hast du dein Herz hart gemacht? Und das wird schon passieren. Ein Reflexionsgespräch wird stattfinden. Aber wie das genau aussieht, das kann ich auch nicht sagen. Es geht in diesem Gespräch nicht darum, bin ich gerettet oder nicht. Wer vor dem Richterstuhl Christi kommt, klar, der ist gerettet, aber es wird auch nochmal über mein Leben reflektiert. Ansonsten wäre das ja kein gerechter Gott, der nicht die Zustände und die Geschehnisse, die in dieser Welt passiert sind, richtigstellt und klarstellt. Das ist doch klar. Ich habe manchmal den Eindruck, die Christen denken so, wenn Jesus wiederkommt, dann gibt es so einen harten Cut. So, ich schnippe mit dem Finger und da bin ich auf einmal in dem Himmel und dann ist alles super, dann ist alles gut. Aber der Übergang in die neue Welt ist auch ein Kontinuum, ist auch ein Prozess. Es wird das Gericht geben und dann wird Jesus die neue Welt schaffen. Das ist aber nicht so mit dem Fingerschnipsen hier mal so schnell hingezaubert. Und das ist das, was Jakobus seinen Zuhörern auch vermitteln möchte. Während du auf Christus wartest, sei geduldig, investier das, was du hast, lass Gott machen und in der Zeit, wo du wartest, bau keinen Mist, beschwer dich nicht und beklag dich nicht über andere ständig in der Gemeinde, dass sie das nicht richtig machen, dass sie das falsch machen. Sei nicht gegeneinander. Und jetzt kommen wir zu dem herausforderndsten Teil dieses Textes. Es kommt ein weiterer Motivationsschub, eine weitere Motivationsspritze, um unseren Zustand auszuhalten, bis Jesus wiederkommt. Da sagt er, Geschwister, wenn es darum geht, in Leiden Geduld zu beweisen, nehmt euch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild. Schließlich ist es doch so, dass wir die glücklich preisen, die in der Prüfung standhaft geblieben sind. Ihr habt von der Standhaftigkeit Hiobs gehört und wisst, dass der Herr bei ihm alles zu einem guten Ende geführt hat. Denn der Herr ist zutiefst barmherzig und Mitgefühl. Zunächst mal sagt Jakobus, wir sollen uns Vorbilder nehmen. Und diese Vorbilder sind Propheten, die ihre Lebenssituation, in der sie viel Schmerz und Leid erfahren haben, geduldig ertragen haben. Vorbilder. Ich weiß nicht, ob ihr ein Vorbild habt, wo ihr wirklich sagt, ich möchte so sein wie der. Das ist für mich ein Vorbild. Mein Eindruck ist, dass das so ein bisschen aus der Mode gekommen ist. Ich habe da mal damals im BU auch gefragt, da war das Thema Vorbilder. Habt ihr Vorbilder? Und da war das eher so, ja, ich habe ein paar Leute, die mich inspirieren. Den folge ich dann auf Social Media, die abonniere ich dann im Internet, dass ich dann immer das neueste Video klicke oder bei Instagram. Aber dass die Leute sagen, okay, das ist wirklich so mein Vorbild, den möchte ich nachmachen, den möchte ich kopieren, das hat eher abgenommen. Bei mir war das früher noch anders. Ich hatte ganz klare Vorbilder. wo ich gesagt habe, ich will so sein wie der. Ich habe mir die Sachen gekauft, die Gitarrenmarken. Und ich habe das nachgespielt, was der gespielt hat. Und ich wollte so sein wie diese Person. Ich wollte den kopieren. Viele große Künstler, Musiker, wie auch immer, hatten ganz konkrete Vorbilder und haben versucht, die zu kopieren. Einen Gitarristen, den Gitarristen von den Red Hot Chili Peppers, hat man gefragt, ja, wie hast du denn deinen eigenen Stil so entwickelt? Da hat er gesagt, ich hatte ein Vorbild und ich wollte den kopieren, ich wollte den nachmachen. Aber weil jeder eben sein eigenes Individuum ist, ist ein bisschen was anderes rausgekommen. Und das war extrem beliebt. Es hat den Leuten gefallen. Und was haben wir denn für Vorbilder, wenn wir überhaupt Vorbilder haben? Da sind das doch Menschen, die erfolgreich sind. Da sind das doch Menschen, die was Besonderes geleistet haben. Die viele Klicks und Likes in sozialen Medien haben. Die sind doch da oben, die sind doch toll. Das sind doch Leute, die wir nachmachen sollen. Und Jakobus sagt, nimm dir ein Vorbild an den Propheten, die ihr Leid und ihr Schmerz und ihre Situation geduldig ertragen haben. Was ist das denn für ein Vorbild? Wenn wir uns mal vorstellen, zum Beispiel Jeremia, er wird der weinende Prophet genannt. Er hat nur Schlimmes erlebt. Er sagt, verflucht sei der Tag, an dem ich geboren bin. Der Tag soll ungesegnet sein, an dem ich meine Mutter geboren hat. Warum bin ich doch aus dem Mutterleib hervorgekommen, wenn ich nur Jammer und Herzeleid sehen muss und meine Tage in Schmach zu bringen? Dieser Mann hatte keine Lust mehr zu leben. Der war am Ende. Er hat sich bei Gott beschwert, warum hast du mich überhaupt auf diese Welt gebracht? Ich will das nicht. Und Jakobus sagt, das ist ein Vorbild. Der nimmt seine Situation in seinem Dienst für Gott an. Und es war nicht schön, ein Prophet zu sein. Es war nicht schön, Gott zu dienen. Man wurde verfolgt. Man hatte Probleme, man hatte Angst. Das war nicht immer der schöne, erfolgreiche, ich gehe und sage den Leuten und dann bekehren sich die Massen. Das war bei den allermeisten Propheten nicht der Fall. Nur bei Jona. Und der wollte überhaupt gar keinen Erfolg haben. Der wollte eigentlich, dass die Leute sich nicht bekehren. Und bei ihm haben sich die meisten Leute auf einmal bekehrt. Schon eine interessante Anekdote, die Gott uns da lehrt. Aber wie ist das denn hier mit dem Thema Leid? Das ja hier auch sehr stark vorkommt. Ein Thema, über das wir nicht gerne reden. Und ein Thema, das auch ein sehr sensibles ist und ein heißes Eisen. Es gibt aber ein sehr gutes Buch von Tim Keller, das heißt Walking with God Through Suffering and Pain, also auf Deutsch Gott im Leid begegnen. Und am Anfang seines Buches guckt er sich erstmal an, wie gehen denn die verschiedenen Kulturen und Religionen eigentlich mit Leid um? Wie integrieren die überhaupt das Thema Leid in ihrer Weltanschauung? Und dann stellt er fest und sagt, fast jede Kultur oder Religion hat etwas, wo sie den Menschen etwas an die Hand geben kann, wo die Menschen mit dem Leid umgehen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel als Hinduist ein schlechtes Leben habe, ja, ich leide unter der Sklaverei vom Lothar Heinz, dann weiß so jemand, okay, wenn ich mein Leid erdulde und ertrage, dann komme ich in dem nächsten Leben, werde ich wiedergeboren und komme dann in eine höhere Kaste. So denken die. Das Leid hat für die dann eben einen Sinn. Ich sage nicht, dass das niemand sagt, dass das richtig oder gut ist, aber die haben etwas, wo die damit umgehen können. Dann gibt es Weltanschauungen, die sagen, durch das Leid lernen wir Werte und Moral und wir werden dadurch besser und steigen damit auf zu Gott. Das ist auch zum Beispiel in der anglikanischen Kirche, das sind ja auch Christen, ist das auch verbreitet. Und dann sagt er, unsere westliche Kultur hier in Europa, die säkulare Weltanschauung, in der die materielle Welt alles ist, was es gibt und der Sinn des Lebens darin besteht, in Freiheit sich das Leben auszuwählen, das alles glücklich macht, ist Leid einfach nur ein Störfaktor. Unsere Gesellschaft hat nichts, was sie den Menschen an die Hand geben kann, wenn du in deinem Leben in so einer Situation bist. Denn dann ist Leid und Schmerz einfach nur etwas, was dein Leben interruptet, was es zerstört, wo du dann nicht dahin kommst, wo du willst. Und die aktuellen Trends der Gesellschaft, die färben auch auf unsere Gemeinde ab und auf unser christliches Leben. Dass wir manchmal denken, okay, mit Jesus unterwegs zu sein, mit Gott unterwegs zu sein, ist immer super, ist immer schön. Und für uns ist dann Leid, wenn etwas nicht super läuft, ist dann ein absoluter Störfaktor, wo wir dann sagen, das ist einfach nur schlecht. Und das gehört doch eigentlich gar nicht zu dem Leben mit Jesus, dazu, mit Gott. Er will mir doch helfen, er ist der liebende Vater. Aber Jesus sagt, die Propheten wurden verfolgt, ich wurde verfolgt und euch wird es auch so gehen. Das gehört, ist sehr eng mit dem Leben in der Nachfolge Jesu verknüpft. Und deswegen sagt auch Jakobus diese Propheten als ein Vorbild, wo er dann sagt, wenn du in dieser Situation bist, kämpfe nicht dagegen an, sondern ertrage das geduldig, heftig, ja, so wie der Bauer den Samen sät, das Korn sät. Und das ist schon sehr harte Kost. Wir denken, Jesus, siehst du nicht, dass ich seit meiner Geburt krank bin? Ich kann doch nichts dafür, das ist ungerecht. Ich werde von meinen Arbeitskollegen gemobbt, sodass ich schon Depression habe, Probleme habe. Ich habe Streit in der Familie. Du musst doch was unternehmen oder ich muss mich da rauskämpfen. Und Jakobus sagt, investiere deine Hoffnung, dein Vertrauen in Gott und dann warte und lass ihn machen. Und das ist schon sehr hart. Das hat mich auch überrascht, als ich den Text gelesen habe. Obwohl ich schon mal über sowas Ähnliches gepredigt habe. Und Jakobus hat uns hier schon sehr viel zugemutet in diesem Text. Er sagt, sehe deinen Samen und warte, nimm deine Situation an, ertrage sie geduldig, der Herr kommt wieder. Und er wollte uns, damit wir es schaffen, weil es eben hart ist, ein paar Motivationsspritzen geben. Also er hat gesagt, wenn du investierst, warte, denn wenn Jesus wiederkommt, dann lohnt es sich. Dann kriegst du die fette Ernte, dann kriegst du die fette Rendite. Warte bis dahin geduldig. Und dann hat er die Propheten jetzt als zweites hier als Vorbild genommen, wo er sagt, die haben ihre Situation angenommen, die haben eng mit Gott gelebt, aber die haben viel, viel Schlimmes erlebt. Es war nicht schön, Prophet zu sein. Es war nicht schön, ein Mann Gottes zu sein, Gott zu dienen. Und jetzt kommt die schönste Motivationsspritze. Ganz am Ende, da heißt es, denn Gott ist voller Mitgefühl für uns, voller Mitleid und voller Mitgefühl. Das bedeutet, dass Jakobus sagt, Jesus kennt deine Situation, denn er selber ist die Verkörperung von Schmerz und Leid und Misserfolg. Jesus ist auf dieser Welt, menschlich gesehen, hat er fast nur Misserfolg. Sein eigenes Volk hat ihn nicht angenommen, er wurde abgelehnt, er wurde geschlagen, er wurde bespuckt, er wurde ans Kreuz genagelt, er wurde von seinen Jüngern verlassen. Und Gott sagt in der Bibel ganz oft, ich bin ein Gott der Armen und der Schwachen, der Unterdrückten. Wenn Gott sich mit etwas identifiziert, ist es sehr oft mit denen, die leiden, die Schmerzen haben, die zu ungerecht unterdrückt werden. Mit denen identifiziert sich Jesus Christus da am Kreuz. Aber deswegen kann Jesus auch mit deiner Situation mitfühlen. Und es ist ihm nicht egal. Und er sagt dir, warte, bis ich wiederkomme und ich gebe dir jeden Tag aufs Neue die Kraft, dass du es schaffst, deine Situation zu ertragen und zu erdulden. Und wenn ich die Situation ändern will oder wenn sie sich ändern soll, dann mache ich das. Dann liegt das an mir. Dann werde ich angreifen. Und bis dahin, warte. Denn wie oft ist das im Leben so, dass wir sagen, ich ertrage die Situation nicht, zum Beispiel irgendein Missstand in der Gemeinde oder vielleicht auch in der Firma oder in der Familie, dann denken wir, ich muss was unternehmen, dann machen wir etwas und das Resultat ist noch mehr Stress, noch mehr Streit, kontraproduktiv. Das ist so ganz oft so. Und deswegen sagt Jesus, investier in mich, deine Hoffnung, dein Vertrauen, lass mich machen und du darfst warten. Jesus ist voller Mitgefühl und voller Mitleid für deine Situation. Und er weiß ganz genau, unter welcher Situation du jetzt gerade leidest, aus welcher Situation du jetzt vielleicht gerade herausbrechen möchtest. Vielleicht sagst du, mein Problem ist die Ehe, am liebsten würde ich da ausbrechen. Meine Ehe ist nicht mehr schön, die belastet mich. Oder ich will nicht mehr in dieser Familienkonstellation leben. Ja, ich habe mit dem und dem und dem Streit. Oder ich will da raus, ich will das verändern. Und Jesus sagt, überleg mal, denk an diesen Bauern, vertraue auf mich, investiere deine Hoffnung in mich, warte und wenn sich was ändern soll, dann mache ich das und am Ende darfst du den Lohn bekommen, die Rendite. Paulus sagt, das, was wir jetzt erleiden und erdulden müssen, ist kein Vergleich zu dem, was Jesus Christus uns am Ende schenken möchte, wenn er wiederkommt. Das können wir uns nicht mal vorstellen. Und das ist die Perspektive, das ist die Hoffnung, die Jakobus uns hier geben möchte, dass er sagt, wenn Jesus wiederkommt, dann wirst du kassieren, wenn du bis dahin wartest. Aber zerstöre nicht dein Investment, so wie der ungeduldige Bauer mit dem goldenen Ei. Wir haben vorher das Lied gesungen, du siehst die Wunden und heilst mein Herz. Und das ist das, was Jesus am wichtigsten ist. Er will in allererster Linie dein Herz heilen. Nicht unbedingt deine Probleme lösen, nicht unbedingt deine Krankheit. Klar, das will er auch und das tut er auch. Aber am wichtigsten ist ihm, dass er deine Seele heilt. Denn er ist auch der Arzt unserer Seelen. Und Jakobus wollte uns heute so ein bisschen Balsam auf die Seele schmieren und sagen, hab Geduld. Du wirst am Ende belohnt werden. Diese Hoffnung wollte uns Jakobus uns heute geben. Und ich wünsche, dass ihr das in eurem Leben und in eurer Situation erlebt und erfahrt und annehmen könnt. Amen.